Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Liebe Festgemeinde, wir feiern, wie der Name des heutigen Festtages sagt, alle Heiligen. Nicht nur jene, die hier in unserer Kirche an verschiedensten Orten dargestellt sind, sondern auch jene, die noch nicht heilig gesprochen sind, die noch nicht offiziell als Heilige von der Kirche anerkannt sind. Ja, eine Wolke von heiligen Personen aus allen Jahrhunderten der Kirchengeschichte umgeben uns. Nun, wir haben hier das Bild von den 14 Nothelfern, wie wir bereits zu Beginn der Messe erfahren haben. 14 Heilige, die auf unterschiedliche Weise trotzdem allesamt als Heilige verehrt werden. Unter ihnen gibt es einen Jugendlichen, der mit 15 Jahren gestorben ist, der heilige Vitus. Er ist links unten dargestellt. Unter ihnen gibt es sogar einen heiligen Soldaten, den heiligen Georg, auch bekannt als der Drachentöter. Unter ihnen gibt es eine heilige Prinzessin, die heilige Barbara. Es gibt heilige Märtyrer, wie zum Beispiel den heiligen Pantaleon, der gestorben ist, indem man seine Hände auf den Kopf genagelt hat. Es gibt einen heiligen Lastenträger oder einen Speditionsfachmann, so könnte man sagen, den heiligen Christophorus, der das Jesuskind über einen Fluss getragen hat. Es gibt eine heilige Jungfrau, die heilige Katharina, mit dem zerbrochenen Rad oben auf der Wolke schwebt sie. Es gibt einen heiligen Bischof, den heiligen Dionysus, der enthauptet wurde und mit seinem Kopf unter dem Arm dargestellt ist. Kurzum, jeder Lebensstand, jedes Lebensalter ist dort vertreten. Und außer diesen 14 Nothelfern könnten wir so viele Heilige anführen, ehemalige Prostituierte, Bettler, alle möglichen Berufsgruppen, Lebensstände. Und überall gab es Heilige, überall kamen Heilige hervor. Somit muss es auch für uns möglich sein, seien wir noch so verschieden, heilig zu werden. Niemand kann sagen, das beweist uns diese Fülle und diese verschiedensten Arten von Heiligen. Niemand kann sagen, ich konnte nicht heilig werden oder das ist nur etwas für fromme Nonnen und Priester oder ich hatte es zu schwer, um ein Heiliger zu werden oder ich müsste andere Menschen um mich herum haben. Ich müsste eine andere Familie um mich herum haben, eine andere Situation, eine andere Arbeitsstelle, um heilig zu werden. Nein, jeder kann und jeder soll und jeder darf heilig werden, genau an dem Platz, wo er steht. Genau mit den Krankheiten, genau mit den Menschen, genau mit den Freuden, die er tagtäglich erlebt. Das ist unser Arbeitsfeld, das ist unsere Möglichkeit, unsere Umgebung, um Heilige in diesem Kontext zu werden. Die Heiligen, die bereits uns vorausgegangen sind, die im Himmel sich bei Gott befinden, ihn dort loben und preisen, sind dazu für uns Fürsprecher und Helfer. Sie sind durch ihre verschiedensten Lebensgeschichten, durch ihre Kämpfe, durch ihre Heldentaten, aber auch durch ihr Versagen, wahre Idole, Helden und Lebensbeispiele. Sie regen zum Nacheifern an, zur Nachfolge. Sie motivieren uns, um ihnen in so einem heiligen Lebenswandel nachzufolgen. Und denken wir daran, jeder von uns hat auch seinen persönlichen Namenspatron. Jeder von uns hat einen Heiligen, der ihm in besonderer Weise zugeordnet ist. Diese Heiligen sind unsere besonderen Fürsprecher, unsere besonderen Lichtampeln am Firmament, an denen wir uns immer wieder orientieren können, die uns helfen im Wohl und Wehe eines jeden Tages. Ich habe gesagt, dass in unserer Kirche viele Heiligen an den unterschiedlichsten Stellen dargestellt sind. Und es gibt einen Heiligen, der zwar nicht offiziell heilig gesprochen ist von der Kirche, aber den wir doch als heilig anrufen dürfen, nämlich den Bruder Georg. Sie sehen hier von ihm ein Bild, das ebenfalls in einer der Räume des Klosters hängt. Sein Grab ist etwas verborgen. Manche Kirchenbesucher denken sich, den habe ich noch nie gesehen in der Kirche, aber er ist ganz leicht zu finden, nämlich hier am rechten Seitenaltar vorne, gleich neben der Türe, hat er sein Grab. Seine sterblichen Überreste sind dorthin überführt worden. Links daneben ist ein Bild von ihm. In seiner verneigten Haltung, in seinem braunen Gewand, lässt er sich leicht identifizieren als Kapuziner. Er ist um das Jahr 1700 in Pfrontenkreuzeck, also im Allgäu, geboren, ein Allgäuer Heiliger, hat dann das Handwerk eines Bäckers erlernt, kam zu seiner Ausbildung nach Immenstadt. Dort lernte er zum ersten Mal die Kapuziner kennen und ging dann als Bäcker auf Wanderjahre nach Rom. Gerade in dieser Zeit des 18. Jahrhunderts gab es eine Welle von Bäckern, Menschen vom Bäckerhandwerk, die nach Rom zogen und so auch die Brotkunst in Rom etablierten. Der Bruder Georg, das war einer von ihnen. Dort lernte er die Kapuziner noch mehr kennen, die waren sehr und sind auch bis heute noch sehr präsent in der Stadt und trat in den Orden dieser Gemeinschaft ein. Er hatte verschiedenste Aufgaben im Orden, ist nie zum Priester geweiht worden, sondern war einfacher Laienbruder, war als Koch, als Weber, als Bettler auch zuständig. Er musste unter anderem dafür sorgen, dass die anderen Mönche tagtäglich etwas zu essen haben. Bettelte also in den Straßen von Rom und führte im Zusammenhang mit diesem Dienst auch ein eigenes Währungssystem in Rom ein, das sich über mehr als 70 Jahre in Rom gehalten hat. Ein ganz pfiffiger Allgäuer, der so etwas in Rom in Italien geschafft hat. Er hat auch zu Lebzeiten zahlreiche, auch verbürgte Wunder vollbracht, beziehungsweise Gott durch ihn, durch seine Fürbitte. Das ist so extrem geworden, so viele Heilungen sind geschehen, dass es auch zu den Ohren des Papstes gekommen ist. Der Papst hat ihn zu sich zitiert und gesagt, das müssen wir etwas ordnen, in geregelte Bahnen lenken, hat ihm ein päpstliches Kreuz anvertraut und gesagt, mit diesem Kreuz vom Papst soll er fortan segnen. Das hat er getan und sein Wirken ist noch fruchtbarer, noch zahlreicher geworden. Die Wunder haben sich gemehrt auf seine Fürsprache und auf sein Wirken hin. Er war bekannt als tiefer Beter, er war bekannt als jener, der immer Freude und Erhebung zu Gott gebracht hat. Er steht den großen Heiligen wie einem Padre Pio unserer heutigen Zeit oder einem heiligen Antonius in nichts nach, denn er hatte unter anderem, das wissen wir, die Gabe der Krankenheilung, er hat verschiedenste Wunder vollbracht, aber auch die Gabe der Bilokation, er konnte also an zwei Orten, das ist auch mehrfach verbürgt, gleichzeitig sein. Außerdem haben die Leute, das wissen wir auch von anderen Heiligen, haben die Leute in seiner Nähe öfters Wohlgeruch vernommen. Er hat nach Lilien gerochen, nach Rosen und somit gleichsam den himmlischen Duft ausgestrahlt an seine Umgebung. In der Nähe von Rom in Frascati ist er gestorben. Das Sterbezimmer kam später hier in unser Kloster. Es kann noch auf Anfrage besichtigt werden. Doch nicht nur das Sterbezimmer, sondern eben auch seine eigenen sterblichen Reste, sein Körper, in dem er heilig geworden ist, mit dem er so viel Gutes bewirkt hat, mit diesem Körper ist er hier nach Kempten überführt worden an die neue Kapuzinerkirche im Jahr 1922. Er ruhte zunächst hier in der Mitte und dann hat man sein Grab hier an die Seite festgemacht. Wir verehren hier seine Reliquien, beten jede Woche um seine Seligsprechung. Er wäre bereits selig gesprochen, wenn nicht die Wirren der Französischen Revolution Rom erreicht hätten, wodurch diese ganzen Prozesse abgebrochen wurden. Aber ich möchte Sie motivieren, wenn Sie ein Anliegen haben, auch ohne Anliegen, wenn Sie einfach dafür dankbar sein wollen oder auch einfach aus gesunder Neugier, einmal dorthin zu gehen an das Grab oder entsprechende Flyer und Informationsmaterial hier in der Mitte der Kirche mitzunehmen, sich über diesen großartigen, nicht offiziell heilig gesprochenen Heiligen zu informieren. um auch etwas das Bewusstsein zu stärken, was wir hier für ein Kaliber, ein Allgäuer Kapuzinerbruder in der Kirche liegen haben, wird unsere Pfarrei am 16. November, Informationen sind ebenfalls hinten zu finden, eine Wallfahrt nach Pfronten machen, sozusagen auf seinen Spuren gehen und wollen ihm näher kommen, diesem großen Bruder Georg von Pfronten. Nun, es gibt die 14 Nothelfer, es gibt den Bruder Georg, es gibt ihre Namenspatrone. Was haben die alle gemeinsam? Natürlich sind es alles Heilige, heilige Menschen, aber aufgrund der drei Lesungen, die wir vorhin gehört haben, können wir drei Punkte besonders hervorheben. In der ersten Lesung aus dem Buch der Offenbarung hörten wir, dass die große Menge, die im Himmel sich befindet, jene sind, die mit dem Siegel Christi bezeichnet sind. Dieses Siegel ist nichts anderes als die Taufe, die ein jeder von uns empfangen hat, die meisten von uns in einem Alter, wo sie sich nicht mehr persönlich daran erinnern können. Dieses Siegel der Taufe ist nicht wiederholbar, weil es so etwas Einprägsames, so etwas Tiefes ist, so etwas Tiefes, weil Gott in uns Wohnung nimmt, weil Gott in uns sein Reich beginnt und uns bereits in der Taufe zu Heiligen macht. Alle Heiligen sind getauft gewesen und haben aus diesem Sakrament der Taufe gelebt. Sie haben sich dieses immer mehr ins Bewusstsein gerufen, dass sie Gesalbte sind, gesalbt auf Gott und dieses unauslöschliche Prägemal in sich tragen. Sie haben kurzum die Taufgnade zur vollen Entfaltung gebracht. Jedes Mal, wenn wir das Weihwasser nehmen, wenn wir in eine Kirche eintreten, erinnern wir uns durch das geweihte Wasser daran, dass auch wir die heilige Taufe empfangen haben. Ein zweites, was alle Heiligen gemeinsam haben, sie haben Zeugnis gegeben für Christus. Das bekannte Evangelium von den 8 Seligpreisungen endet mit einer 9. Seligpreisung. Dort heißt es nämlich, dass jene selig sind, die um seinetwillen, also um Christi willen, beschimpft und verfolgt werden und auf alle mögliche Weise verleumdet werden. Wir können das zusammenfassen, indem wir sagen, sie waren mutig, sie haben darum gerungen, Zeugnis für Christus abzulegen. Das ist das Wesentliche. Diese letzte Seligpreisung fasst die vorherigen 8 zusammen und sie sagt uns, dass auch wir Zeugnis geben sollen für Christus, für unseren Glauben, privat oder öffentlich oder eben dort, wo wir jeweils stehen in unserem Leben. Jeder Heilige, egal ob er in einem Kloster für 80 Jahre zurückgezogen war oder Radiostationen wie ein Maximilian Kolbe gegründet hat, fast in der ganzen europäischen Welt bekannt war, egal ob sie öffentlich oder geheim gewirkt haben, sie haben alle Zeugnis gegeben von Gott durch ihren Lebenswandel. Und ein drittes: Alle Heiligen haben in der Hoffnung gelebt, und das sagte uns Johannes in seinem Brief in der 2. Lesung. Denn die Heiligen, das sind immer Menschen, die Hoffnung haben. Sie wissen, dass sie Kinder Gottes sind in der Taufe und sie hoffen darauf, dass sie sogar einmal Gott ähnlich sein werden, wenn er offenbart wird, so sagte uns Johannes. Denn im Himmel, so hoffen sie, werden sie ihn schauen, wie er ist. Sie werden gleichsam Gott ähnlich sein, ganz und gar in Gott aufgenommen sein. Die Heiligen hatten diese Hoffnung, auf diese Hoffnung hin lebten sie, aber es war nicht nur eine Vertröstung, dass einmal alles besser und alles anders wird, sondern diese Hoffnung gab ihnen konkrete, wirksame Kraft, um bereits hier in dieser Hoffnung, in dieser Größe des Himmels zu leben. Liebe Brüder und Schwestern, rufen wir die Heiligen an voller Vertrauen, unsere Namenspatrone, die 14 Nothelfer, Bruder Georg. Sie werden treue Helfer und Wegbegleiter sein, jeden Tag unseres Lebens. Amen.